Am gestrigen Sonntag fand in der Türkei ein Referendum über eine neue Verfassung statt. Bei einer Wahlbeteiligung von 77% stimmte eine deutliche Mehrheit von beinahe 60% der Wähler für die Vorschläge der Regierung. Mit den insgesamt 26 Änderungen der Verfassung sollten vor allem die Rechte der Bürger in der Türkei gestärkt werden. So erhalten sie zum Beispiel erstmals die Möglichkeit, Individualklagen vor dem Verfassungsgericht einzureichen. Auch die zivile Kontrolle über das Militär soll durch die neue Verfassung ausgebaut werden. Umstritten ist eine in dem Paket enthaltene Justizreform, die dem Präsidenten und dem Parlament mehr Einfluss auf die Auswahl hoher Richter einräumt. Auch unser Korrespondent Jan Kethmann beurteilt die Verfassungsänderung kritisch.
Also es gab Umfragen bei Wählern, dass die Hälfte konnte nicht einen einzigen dieser 26 Paragraphen nennen, der jetzt da geändert werden sollte. Die hatten auch nur die Möglichkeit, Ja oder Nein zu stempeln. Auf das Ja war weiß, das Nein war braun. Sind so detaillierte Sachen, wo welcher Richter welchen Sachen ernennen kann, wo wie gewählt wird, wer dann was macht, wo dann mit einfacher oder mehr mit anderer Mehrheit gemacht wird. Das ist hochkompliziert, eigentlich irgendetwas überhaupt nicht geeignet für ein Referendum. So wurde die Sache abgestimmt und ich sehe also gerade in dieser Sache, das ist wie die Art, wie das mit dem Referendum gemacht wurde. Das ist überhaupt keine ein völlig undurchsichtiges Ding war, dass es Sachen gab, die vielleicht Verbesserungen für Frauen bringen, potenziell, oder Verbesserungen für Kinder oder irgend sowas, zusammen mit Abstimmungen über die Zahl von Verfassungsrichtern und so, schon mal kein demokratischer Prozess, wie dieses Referendum abgelaufen ist. Und insofern finde ich dieses keinen demokratischen Prozess und kann aus einem undemokratischen Prozess auch keinen Sieg der Demokratie sehen.
Was wir in der Bundesrepublik ja auch kennen, die Verfassungsbeschwerde eingeführt würde. Ist das nicht ein Fortschritt?
Nein. Ich glaube, dass es ein Trick ist und dass es sogar in dem Referendum ist der Trick, den man am leichtesten nachweisen kann. Also bisher war es ja so, dass die Richter, man konnte durch den Instanzenweg gehen. Und wenn der fertig war und man hatte immer noch das Gefühl, man hat Unrecht bekommen, dann konnte man am Europäischen Gerichtshof in Straßburg klagen. Es gibt tausende von Klagen. Also ich kann es jetzt nicht garantieren, aber ich habe die Zahl von 60.000 Klagen gehört, die aus der Türkei nach Straßburg gekommen sind. Und da hatte man eine Chance, dann doch noch Recht zu bekommen. Die Chance gibt es auch immer noch, aber die Voraussetzung ist, dass man in der Türkei alles durchlaufen hat. Nun gibt es auch noch die Möglichkeit, in der Türkei ins Verfassungsgericht zu gehen. Das Verfassungsgericht ist aber gar nicht in der Lage, Tausende von Klagen in einem vernünftigen Zeitraum abzuhandeln. Jetzt hat es 17 Richter und 3 Kammern und die sollen Tausende von Klagen beurteilen und entscheiden. Das heißt, es ist zu erwarten, dass es einen Stau von 10 oder 20 Jahren dort gibt, der zusätzlich zu dem dazu, dass man vorher noch die anderen Rechtsmöglichkeiten ausschöpfen muss.
Griechische Last- und Tankwagenfahrer protestieren erneut gegen die Sparmaßnahmen des Landes. Griechenland befürchtet nun nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP erneut Engpässe, vor allem in der Benzinversorgung. In Griechenland komme es wegen der krisenbedingten Haushaltskürzungen und Reformen immer wieder zu Streik- und Protestwellen. In Thessaloniki, Griechenlands zweitgrößter Stadt, gingen am vergangenen Sonnabend 20.000 Menschen auf die Straße, um gegen den Sparkurs der Regierung zu demonstrieren. Das geplante Gesetz ist Teil eines umfassenden Sparpakets, zu dem sich Griechenland nach Milliardenhilfen von Europäischer Union und dem Internationalen Währungsfonds IWF verpflichtet hatte.
Vergangenen Freitag verabschiedeten die Vereinten Nationen eine von Serbien eingebrachte Resolution, die an einen Dialog zwischen Serbien und dem Kosovo appelliert. Zudem erkennt die UN-Resolution ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofes an, das in der Unabhängigkeitserklärung des Kosovos keinen Verstoß gegen internationales Völkerrecht sieht. In der ursprünglichen Version hatte Serbien die Abspaltung des Kosovo noch als inakzeptabel bezeichnet. Erst auf Druck der EU wie auch der USA wurde der entsprechende Passus von Serbien geändert. Die von der UN angenommene Resolution beinhaltet nun unter anderem einen Dialog beider Regierungen über den Schutz der serbischen Minderheit, eine Kooperation im Zollwesen, im Energiebereich und bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Laut dem deutschen Außenminister Westerwelle sei Serbien mit der eingebrachten Resolution dem EU-Beitritt ein Stück näher gerückt.
In den Niederlanden sind zwei rechte Sender zum öffentlich-rechtlichen System zugelassen worden. Wie der evangelische Pressedienst berichtet, kritisieren niederländische Medienexperten die beiden neuen rechten Sender, dem öffentlich-rechtlichen Sender PowerNet und WNL. Der renommierte Fernsehjournalist Advan Limpet sagte, die ersten Sendungen seien einseitig und tendierten eindeutig zum Rechtspopulismus. Die beiden Sender, die kürzlich den Betrieb aufnahmen, wollten mit den aktuellen Sendungen in Radio und Fernsehen nach eigenen Angaben eine rechte Alternative zum bestehenden Angebot sein. Sie sollen das rechte Meinungsspektrum in den Niederlanden repräsentieren. PowerNet und WNL sind mit der rechtskonservativen Boulevardzeitung Der Telegraph verbunden.
Nach Angaben des Nachrichtenmagazins Der Spiegel haben 30 Juristen in Deutschland Klage gegen die Europawahlen von 2009 eingelegt. Grund hierfür sei die 5% Parteienhürde, die nach Ansichten der Juristen verfassungswidrig sei. Der an der Klage beteiligte Staatsrechtler Hans-Herbert von Arnim sagte gegenüber dem Spiegel, dass durch die 5%-Hürde rund 2,8 Millionen Wählerstimmen in Deutschland nicht berücksichtigt wurden. Dies schaffe eine Ungleichheit zwischen Wählern und Parteien in Deutschland, wie auch zwischen anderen EU-Ländern, die bei Europawahlen über keine 5%-Hürde verfügen. Laut von Arnim sei das Argument, nachdem eine Regierungsbildung ohne Prozenthürde nur schwierig zu gestalten sei, auf EU-Ebene ungültig, da das Europäische Parlament selbst keine Regierung wähle. Ein weiterer Kritikpunkt der Kläger betrifft die Wahllisten der Parteien. Durch starre Listen stünden bis zu 2/3 der 99 Abgeordneten, die Deutschland nach Brüssel schicke, schon vor den eigentlichen Wahlen fest. Laut von Arnim verstoße auch das System der Wahllisten gegen die Verfassung.
Lula gibt grünes Licht für Megastaudamm im Amazonasgebiet. In Brasilien hat Präsident Lula grünes Licht für das umstrittene Bauprojekt eines Staudamms im Bundesstaat Pará gegeben. Für das Infrastrukturprojekt mit Investitionen von 11 Milliarden Dollar sollen 50.000 Menschen umgesiedelt werden. Zahlreiche Gemeinden wie auch indigene Völker wären von der Überflutungen betroffen. Das Projekt hatte im Vorfeld Kritik von Menschenrechts- und Umweltschutzorganisationen hervorgerufen. Die NGO Survival International, die sich für die Rechte indigener Völker einsetzt, kritisiert, dass das Projekt die Lebensgrundlage tausender Indigener bedrohe. Wälder und Flüsse, die Nahrung und Wasser lieferten, würden durch das Bauprojekt zerstört. Knapp 3 Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in Brasilien sprach Präsident Lula von einem Sieg des Energiesektors. Das am Bauprojekt maßgeblich beteiligte Konsortium Norte Energia wird vom brasilianischen Staatsunternehmen Companhia Hidroelectrica de São Francisco angeführt.
Mehrere tausend Menschen beteiligten sich am Samstag in Berlin an der Freiheit statt Angst Demonstration. Der Protestzug durch die Innenstadt wurde vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung organisiert und richtete sich gegen eine Reihe von geplanten oder schon praktizierten Überwachungsmaßnahmen durch Staat und Wirtschaft. Zu der Demonstration hatte ein breites Bündnis von Parteien, Gewerkschaften, Verbänden und Initiativen aufgerufen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Psirske, bezeichnete in seiner Rede den Datenschutz als ein zentrales Bürgerrechtsthema unserer Zeit. Er forderte die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung und den Stopp des Projektes Elena. Seit dem 1. Januar sind durch Elena, einem Verfahren zum Entgeltnachweis, alle Arbeitgeber verpflichtet, einkommensrelevante Informationen ihrer Mitarbeiter an die deutsche Rentenversicherung zu melden. Gegen dieses Verfahren hatten Datenschützer eine von 22.000 Unterstützern unterzeichnete Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht. Psirske bezeichnete Elena als Exzess an Datensammelwut. Durch das Projekt würden Arbeitgebern Möglichkeiten eingeräumt, die bisher nur staatlichen Strafverfolgungsbehörden vorbehalten waren.
Konferenz zum Mindesteinkommen in der EU. Von den Grünen initiiert, findet am Dienstag, den 14. September, eine öffentliche Konferenz in Brüssel zum Thema Mindesteinkommen in Europa statt. Wir sprachen mit der EU-Abgeordneten Elisabeth Schröter von den Grünen über die Hintergründe der Konferenz und über die Schwierigkeiten der Einführung eines Mindesteinkommens in Europa.
Hintergrund und Anlass ist das europäische Jahr im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Und wir halten dieses Thema in diesem Jahr für eines der wichtigsten Themen, wo wir vorankommen müssen in der Europäischen Union. Es gibt bei uns in der Fraktion schon lange die Diskussion, dass die europäische Ebene dieses Thema aufnehmen soll. Nun ist es so, dass auch das europäische Netzwerk gegen Armut dafür gesorgt hat, dass dieses Thema Mindesteinkommen zum Zentrum dieses europäischen Jahres wird. Und hier treffen wir uns auf dieser Konferenz. Wir wollen diskutieren, was ist das für und wider einer möglichen Richtlinie für ein gesichertes Mindesteinkommen für jeden in der Europäischen Union. Es ist nicht erstlinig unsere Kompetenz. Soziale Fragen sind in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Deswegen gab es bisher immer nur große Worte auf strategischen Treffen der Europäischen Union, aber da ist nichts passiert. Und in dem Moment, wo es konkret wird, da war es dann so, dass die Bundesregierung sofort ausgeschert ist und sagt, das geht nicht, die EU nichts an, wir machen hier, was wir wollen. Wir erinnern uns gerade im letzten Jahr um die große Diskussion, dass es darum ging, in Europa 2020 eben mal eine klare Zahl auch zu sagen, wie Armut reduziert werden soll. Und sofort hat die Bundesregierung sich quergelegt und solche Widerstände geht es natürlich auch zu überwinden, weil letztendlich es eine ganz große Hoffnung der Menschen gibt, an die Europäische Union auch in diesen sehr sensiblen Fragen tätig zu werden.
Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten vom Montag, den 13. September 2010.